Mission braucht Volksfrömmigkeit. So steht es über dieser Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Und wir hören den Zisterzienser und Nationaldirektor des päpstlichen Missionswerks Missio in Österreich, Pater Professor Dr. Karl Wallner. Herzlich willkommen, grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier im Katechismus wieder mit dabei sind. Die sogenannte Volksfrömmigkeit. Damit assoziiert man automatisch, kann man sich gar nicht dagegen wehren, etwas Biederes, etwas vielleicht auch Provinzielles, vielleicht auch der kretischen Aufklärung bedürftig. Dass diese negativen Assoziationen alles andere als gerechtfertigt sind, belegte ein Symposium in Rom im Jahr 2023, wo es um eben jene Volksfrömmigkeit ging. Und zu diesem Symposium, dieser Konferenz, war auch der Zisterzienser Karl Wallner geladen, Mönch des Stiftes Heiligen Kreuz, Professor für Dogmatik. Einer internationalen Öffentlichkeit ist er bekannt geworden Ende der Nullerjahre mit dem Erfolg als Promoter der erfolgreichen CD Chance Music for Paradise, eine CD mit gesungenem gregorianischen Gebet aus dem Zisterzienser Stift Heiligen Kreuz. Wenn Pater Professor Dr. Karl Wallner von Mission spricht, dann weiß er, wovon die Rede ist. Und er sagt, Mission braucht Volksfrömmigkeit. Was diese Volksfrömmigkeit mit Mission zu tun hat, das hat er bei besagtem Symposium im Jahr 2023 in Rom vorgetragen. Und genau das hören wir in dieser Katechismus-Sendung. Sie werden überrascht sein, was Sie hier zu hören bekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Pater Karl Wallner, Mission braucht Volksfrömmigkeit.
Missionarische Aufbrüche oder Untertitel Mission braucht Volksfrömmigkeit ist der Titel meines Vortrags. Volksfrömmigkeit ist ein wichtiges, ja vielleicht das wichtigste Instrument für Mission und Neuevangelisierung hier in Europa und auf der ganzen Welt. Ich komme aus Österreich, wie Sie hören, und bei uns schmilzt die katholische Kirche schneller als jeder Gletscher. In Wien, wo bei meiner Geburt noch 89% katholisch waren, sind es jetzt noch 31%. Während die Weltkirche wächst, aufgrund von Glaubensstärke, spiritueller Tiefe, einer Wachstumssehnsucht und auch klarem Leadership, sind wir hier in der Krise. Schuld ist die Kinderarmut der Katholiken, der Abbruch der Glaubensweitergabe, die hohe Zahl der Kirchenaustritte, die aber eigentlich nur die letzte Konsequenz einer nie vorhandenen echten Gläubigkeit ist. Die Tatsache, dass ein Land wie England, das vor 1400 Jahren evangelisiert wurde, mittlerweile weniger als 50% Getaufte hat, soll nicht deprimieren, sondern aufrütteln. Wir brauchen Mission. The church must send or it will end, ist ein unter Missionaren verbreiteter Motivationsspruch. Es geht um Sein oder Nichtsein, zumindest für die alte Kirche in Europa, die jahrhundertelang selbstverständlich einfach da war. Binnenmission ist für uns etwas sehr Neues, denn es bedurfte bisher keiner besonderen missionarischen Aktivitäten. Das Christentum war kulturell etabliert und in einer Art Automatik abgesichert. Daher haben wir auch das Werben für den christlichen Glauben verlernt, verloren. Im Gegenteil, wir haben eine Art Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem Säkularismus entwickelt und sind mittlerweile oft selbst davon überzeugt, dass wir schuld sind an allem Übel der Geschichte. Wie anders sieht das übrigens die bedrängte Weltkirche, für die der christliche Glaube Freiheit, Menschenwürde, Gerechtigkeit, Frauenwürde bedeutet. Und ich rede hier aus Erfahrung, weil wir in Wien hunderte neugetaufte Muslime haben. Wir brauchen einen Aufbruch in eine missionarische Kirche. Wer nicht wirbt, der stirbt, lautet ein Spruch aus der Werbewirtschaft. Der dramatischste Appell zur Mission stammt von Papst Franziskus in seinem Antrittsschreiben Evangelii Gaudium von 2013. Ich zitiere mein Lieblingszitat des gegenwärtigen Inhabers des Petrusamtes. Er schreibt: Ich betone, dass das, was ich hier sage, eine programmatische Bedeutung hat und wichtige Konsequenzen beinhaltet. Ich hoffe, dass alle Gemeinschaften dafür sorgen, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um auf dem Weg einer pastoralen und missionarischen Neuausrichtung voranzuschreiten, der die Dinge nicht so belassen darf, wie sie sind. Jetzt dient uns nicht reine Verwaltungsarbeit. Versetzen wir uns in allen Regionen der Erde in einen Zustand permanenter Mission. Grundsätzlich hat Volksfrömmigkeit eine hohe Wertschätzung durch das kirchliche Lehramt. Schon unter Johannes Paul II. Erschien 2001 ein Direktorium. Vom Papst Benedikt XVI. Gibt es viele ermunternde Aussagen, die nicht nur seiner Verwurzelung in einer gestandenen bayerischen Volksfrömmigkeit geschuldet sind, sondern auch theologisch das Eigentliche der Volksfrömmigkeit reflektieren. Und Papst Franziskus widmet in seinem Antrittsschreiben Evangelii Gaudium 5 Abschnitte, geradezu euphorisch, der evangelisierenden Kraft der Volksfrömmigkeit. Was ist Volksfrömmigkeit? Sehr schön ist ja die italienische Bezeichnung Pietà Popolare oder Religiosità Popolare. Eine Definition gibt es übrigens nicht. Wenn man das gegenüber nimmt, dann ist das die hohe Liturgie der Kirche, deren Kern die rituelle Feier der Sakramente und des Stundengebetes sind, und Volksfrömmigkeit umfasst alles andere. Also das, was sakramentalisch diesen offiziellen Kern des geschichtsmächtigen Wirkens Christi ex opere operato umlagert, ihm zugeordnet ist und ihn ausgestaltet. Also, wir haben schon einiges gehört, Heiligenfeierung, Prozessionen, Wallfahrten, Segnungen, Novenen, Gebete für Verstorbene, Nutzung und Verbreitung sakramentalischer Gegenstände, das religiöse Brauchtum vom Adventkranz bis zum Wallfahrtswesen. Zur Volksfrömmigkeit gehören auch ganz wesentlich die Privatoffenbarungen und was sie hervorgebracht haben, von Paray-le-Monial über Fatima bis Medjugorje. Die Pietà Popolare hat etwas mit Inkulturation zu tun. Sie prägt sich deshalb in allen Kulturen mit verschiedenen Akzenten aus. Wie wichtig ist den Afrikanern der Tanz in der Liturgie? Wie wichtig ist in den österreichischen Alpen am Kasamstag die Fleischweihe? Also die Segnung von Osterschinken am Vormittag des höchsten Festes. Wie wichtig ist in Paderborn das Libori, ein 9-tägiges Kirchen- und Volksfest. Ich könnte hier als konkretes Beispiel Heiligenkreuz anführen. Wir haben sicher hohe Liturgie. Wir haben in meinem Kloster, das seit 1133 ohne Unterbrechung besteht, ja nach dem Zweiten Vatikanum, die Reformen genauso gemacht, wie das Konzil sie wollte. Wir sind als monastisches Kloster beim Latein geblieben, haben die Neovulgata genommen, haben den gregorianischen Choral weitergepflegt und haben eine ästhetisch hochwertige Liturgie. Das hat uns in den 1970er Jahren viel Unverständnis eingebracht. Und es war ein Witz der Geschichte, dass wir 2007 mit eben diesem Choral durch eine CD, Chant Music for Paradise, in die Top 10 der Popcharts gingen und immer noch als Popmönche tituliert werden, wegen unseres 1000 Jahre alten gregorianischen Chorals. Diese hohe Liturgie, haben wir gesagt, das ist für uns, die Gläubigen kommen, unsere Liturgien sind voll. Aber es ist kein Mitfeiern jetzt im eigentlichen Sinne. Wir sind eben Mönche und da haben wir dann 1997 eine Jugendvigil kreiert und die ist ein Mix von allem, was Volksfrömmigkeit zu bieten hat. Wir wollen den Jugendlichen einen Raum der Emotionen bieten. Wir haben alles zusammengemischt, charismatische Lieder, ein Stück Choral, ein Stück Rosenkranz, eine Katechese, eine Kerzenprozession durch den Kreuzgang, eucharistische Anbetung und so weiter, eine zündende Predigt von einem jungen Priester und so weiter. Atmosphäre ist gewünscht, es ist alles abgedunkelt, erst nach dem eucharistischen Segen wird es hell. Wir haben sehr bald gemerkt, dass das zieht und dass man für die jungen Leute gar nichts Neues, Kompliziertes, Exotisches mit komplizierten liturgischen Kommissionen erfinden muss. Man braucht nur das geben, was schon da ist, weil die heutigen Jugendlichen auch schon so glaubens- und liturgiefern sind. Die Jugendvigil ist bewusst auch keine Messe, weil die Kultfähigkeit bei vielen heute fehlt. dass gerade die traditionellen Frömmigkeitsformen für sie sensationell neu sind. Als wir 1997 begannen, ich war 17 Jahre Jugendseelsorger, da kam dann ein 16-Jähriger nach der Jugendvigil zu mir und strahlte mich begeistert an: Pater Karl, ihr seid ja so cool, ihr Mönche. Ihr verwendet sogar Bodennebel, wie in der Disco. Gemeint war der Weihrauch. Ich möchte drei Punkte geben, warum die Volksfrömmigkeit für die Mission, die unsere Hauptaufgabe für die Zukunft ist, wichtig ist. Erstens, Volksfrömmigkeit ist missionarisch, weil sie den suchenden Menschen abholt. Die Kirche macht heute den Eindruck, als wäre sie ein Supermarkt mit leeren Regalen. Oder besser gesagt, als würden wir nur Produkte anbieten, die die Menschen gar nicht brauchen. Wir betreiben Themenverfehlung, auch weil wir so viel und fast nur über uns selbst reden. Wenn wir es fördern, dass man beim Wort Kirche mit Pavlovschen Reflex nur mehr an Frauenpriestertum, Zölibat oder Missbrauch denkt. Freilich viele dieser Un- und Nebenthemen wurden uns von außen aufetikettiert. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir selber gar nicht mehr aus dieser Spirale der Selbstreferenzialität heraus wollen. Wohin wenden sich die Menschen mit ihrer innersten Sehnsucht nach Sinn, nach Heil, Heilung, Orientierung, in ihren Fragen nach Gott, dem Göttlichen? Fällt ihnen Kirche als Lazarett überhaupt ein, wenn sie sinnleer und ausgebrannt sind? Wenn sie von den Fragen von Krankheit, Sterblichkeit, Vergänglichkeit, inneren Verletzungen konfrontiert werden, wenn sie durch das Zerbrechen von Beziehungen oder von Minderwertigkeitsgefühlen und Stress niedergedrückt werden. Jesus heißt doch Retter. Gott heilt. Jesus heißt Heiland. Wenn wir keine Heilserfahrungen mehr vermitteln können, dann ist es kein Wunder, wenn die Menschen anderswo einzukaufen beginnen. In den bunten Regalen der Esoterik, in den Supermärkten der politischen und ökologischen Ideologien, die immer mehr zu wuchern beginnen. Die erste missionarische Bedeutung von Volksreligiosität liegt darin, dass sie auf die natürliche Sehnsucht des Menschen nach dem Göttlichen antwortet. Wir sind auf Gott hin geschaffen, sagt Augustinus. Wir sind transzendental veranlagt, sagt Karl Rahner, ausgestreckt auf einen unendlichen Horizont. Und Religiosität braucht das Sinnenfällige und Emotionale, weil es sich hier um Dispositionen handelt, die Gott selbst in die Natur des Menschen gelegt hat. Darum finden wir auch Riten und Rituale nicht nur in den Religionen, sondern auch in gesellschaftlichen und politischen Formen. Man denke um den Kult der Fahne, den die Amerikaner inszenieren, um ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu erzeugen. Man denke an die Jugendweihe, mit der die kommunistische DDR ein Ritual des Erwachsenenwerdens geschaffen hat. Hat der Mensch keine Rituale, schafft er sie sich. Das gilt übrigens auch für den Bereich der Heiligenverehrung, der ein wichtiger Aspekt der Volksfrömmigkeit ist. Hat der Mensch keine Heiligen, so schafft er sich Idole. Wir Katholiken verehren die Heiligen in den Heiligen eigentlich immer mittelbar Christus. Denn heilig ist man allein durch die Mitwirkung mit seiner Gnade. Wo diese theologische Sicht geschwächt wurde, etwa durch den Protestantismus oder auch durch den Säkularismus, da holt sich der Mensch andere Idole, die er dann sakralisiert. In den USA sind es dann die Hollywood-Stars, im anglikanischen England die Royals, und politische Diktatoren schaffen künstlich Personenkult, um zu instrumentalisieren und zu emotionalisieren. Das funktioniert nicht nur in Nordkorea, sondern auch mit dem Kult, den Fidel Castro um Che Guevara geschaffen hat und den die Europäische Linke gerne übernommen hat. Volksfrömmigkeit antwortet also zuerst einmal auf unsere transzendentale Veranlagung, auf unsere Sehnsucht nach Heiligem, nach verehrenswürdigen Personen, nach heiligen Riten und Emotionen. Wir brauchen Folklore, wir brauchen Gemeinschaftserfahrungen, vor allem Jugendliche. Wir brauchen emotionale Inseln, wo Gott uns berühren kann. Die Pilgerfahrten nach Medjugorje, um ein Beispiel zu bringen, das Beten des Rosenkranzes, weil ich dort als Priester sehr viele Bekehrungen erleben durfte, hinauf auf den Erscheinungsberg, das schweißtreibende sich hinaufbeten auf den Kreuzberg, das Gewoge der Menschenmassen bei der eucharistischen Anbetung zum Ladifest, wo zehntausende Jugendliche stundenlang auf Kieselsteinen vor der Monstranz knien, diese Erfahrungen haben mehr Menschen bekehrt, als wir Theologen Bücher schreiben können oder als Hirtenworte, klug ausformulierte Hirtenworte, Entschuldigung, die Anwesenden hier rachen, ja, jetzt eben bewegen können. Das Zweite, Volksfrömmigkeit ist missionarisch, weil in ihr Gottes Geist Nachahmenswertes wirkt. In diesen Erfahrungen, die von unten gesucht werden, so sagt es das Lehramt sehr deutlich, wirkt zugleich auch schon Gott selbst, gleichsam von innen oder von oben. Die Formen der Pietà Popolare sind nicht bloß eine Bewegung des unruhigen Menschenherzens von unten, sondern sie sind auch ein Ausdruck des von oben. Der südamerikanische Papst Franziskus hat die Volksfrömmigkeit sehr intensiv verteidigt, weil in ihr schon der Geist Gottes im Volk Gottes wirkt. Er bringt die Beispiele, das Anzünden einer Kerze am Krankenbett von Menschen, die das Credo nicht können, die Anrufung der Mutter Gottes um Hilfe oder einfach das sehnsüchtige Hinschauen auf das Kreuz. Solche Handlungen, ich zitiere, sind nach Franziskus schon Ausdruck eines gottgefälligen Lebens, beseelt vom Wirken des Heiligen Geistes, der in unsere Herzen eingegossen ist. Sie sind für ihn sogar ein Locus Theologicus, also ein göttlicher Hinweis, eine Lehre, die Gott uns erteilt. Und er schreibt dazu, besonders im Hinblick auf die Neuevangelisierung. Es gibt nicht wenige, die heute die Sehnsucht nach einem missionarischen Aufbruch haben. Wie oft höre ich die Frage, was können wir denn tun, um die Jugend zu gewinnen, dass die Menschen wieder in die Kirche gehen, dass sie sich für den Glauben interessieren. Der heilige Johannes Paul II. Hat auch gesagt, dass der Heilige Geist der Protagonist der Volksfrömmigkeit ist. Wenn das stimmt, dann müssen wir als Folgerung daraus ziehen, dass wir überall dorthin schauen müssen, wo etwas wächst und fruchtbar ist, wo etwas geistgewirkt ist und dann nach dem Wort Jesu handeln. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Daraus ergibt sich nach meinem Dafürhalten eine Handlungsmaxime für die Mission, die ich so beschreiben möchte. Plagiat ist Pflicht. Wir kommen nur durch neue Ideen zu einem Aufbruch in der Kirche und der Heilige Geist wirkt schon solche neuen Ideen in der Volksfrömmigkeit. Sie manifestieren sich in Fruchtbarkeit und wir müssen sie kopieren. Der Heilige Geist erhebt kein Copyright auf sein Wirken. Es gibt keine Plagiatskommissionen, die das überprüfen eben jetzt. Ich habe in Heiligenrats für die Jugendvigil alles von anderen Bewegungen gestohlen. Also gestohlen ist ja, kopiert, plagiiert. Der Heilige Geist möchte im Gegenteil, dass wir sein Wirken entdecken, das sich in vielen Frömmigkeitsformen, in Bewegungen, Initiativen, in einzelnen Gemeinschaften und missionarischen Programmen durch Fruchtbarkeit manifestiert, dass wir es wahrnehmen und dass wir es dann nachahmen, adaptieren natürlich. Ich habe beispielsweise in Afrika erlebt, wie die Gläubigen ihre Fürbitten auf Zettel schreiben und in Körben vor den Altar bringen. Auch in den Schönstattkapellen hat mich der Wasserkrug vor dem Altar immer beeindruckt, wo die Gläubigen ihre Bitten einwerfen, damit der Herr sie wandle, so wie das Wasser bei der Hochzeit zu Kana in Wein. Wir haben diese Idee in unserer Missio-Kapelle adaptiert, wo wir seit dem ersten Lockdown im März 2020 täglich eine Mittagsmesse übertragen. Wir haben vor dem Altar einen Brotkorb aus Burundi aufgestellt und die Gläubigen legen ihre Zettel dort hinein oder schreiben uns ihre Fürbitten. Wir haben seit März 2020 190.000 Fürbitten geschickt bekommen und tausende Gebetserhörungen. Plagiat ist Pflicht. Das schätzt aber das wertschätzende Anerkennen von Fruchtbarkeit voraus. Und leider behindert das dämonischste Phänomen oft die Nachahmung von Geistgewirkten in der Frömmigkeit. Das dämonischste ist die Eifersucht. Statt dass man fruchtbare Frömmigkeitsformen adaptiert, und von Gemeinschaften, die wachsen, die Berufungen haben, lernt, werden diese schlecht geredet oder sogar bekämpft. Solange die innerkirchliche Reaktion auf missionarischen Erfolg in der Invidia, in der Eifersucht besteht, die sich mittlerweile von einer Invidia clericalis zu einer Invidia universalis ausgewachsen hat, solange die Eifersucht unsere Standardreaktion auf Wachsendes in der Kirche ist, wird es nicht bergauf gehen. Also fruchtbares Anschauen, natürlich adaptieren, kopieren, aber bitte nicht bekämpfen. Warum die Nase rümpfen über Formen der Volksfrömmigkeit, die boomen? Wallfahrten, Prozessionen, Novenen, neue Andachten, was Sie von Augsburg gehört haben. Ist es nicht symptomatisch, ein Beispiel dafür? Ich komme ja viel herum, wie sich überall hin die Verehrung des Bildes des barmherzigen Jesus verbreitet hat. Gnadenstrahlen dringen aus seinem Herzen. Die Kategorie Kitsch, so Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, gilt nicht für das Kultbild. Die Gläubigen lieben es. Ist die Beliebtheit einer solchen Darstellung von Jesus nicht auch eine Antwort auf die Grausamkeiten glaubensverhindernder und frömmigkeitsferner Kunst, die in unsere Kirchenräume eingedrungen ist? Drittens und letztens. Volksfrömmigkeit ist missionarisch, weil sie die Sinnlichkeit des Menschen ernst nimmt. Der heilige Johannes Chrysostomus, ist, glaube ich, hier im Petersdom begraben, er sagt, wärst du leiblos, so hätte Gott dir leiblose Gaben gegeben. Weil aber die Seele in einen Leib eingeschlossen ist, so gibt er dir die geistlichen Gaben durch das Sinnliche. Er sagt das in Ausdeutung der Eucharistie. Wir Menschen sind keine abstrakten, leiblosen Geister. Wir sind an das Irdische gebunden, eine Mischung, wie das vierte Laterankonzil des 1215 sagt, eine Mischung zwischen Materie und Geist. Wir sind geistig, aber auch leiblich und daher sinnlich. Daher ist der ewige Logos Mensch geworden und schickt seine Kirche ausgerüstet mit sinnenfälligen Zeichen, den Sakramenten und den Sakramentalien in die Geschichte hinaus. Ich möchte schließen mit einem geschichtlichen Verweis auf eine Frömmigkeitsform, die der Himmel selbst promotet hat und die am heutigen Tag am Herz-Jesu-Fest besonders aktuell ist. Sie ist der Urgrund für die Missionsbewegungen der Neuzeit. Das ist das Hinschauen auf das brennende, heiligste Herz Jesu, die Herz-Jesu-Verehrung. Aus ihr gehen nämlich die päpstlichen Missionswerke hervor. Die Pontificio Opera Missionarii wurden 1922 durch Pius XI. Gegründet, indem er drei französische Missionswerke zu Opera Pontificia, päpstlichen Werken, erhoben hat. Damit internationalisiert und globalisiert. Dass alle drei aus Frankreich stammen, ist kein Zufall. Das wichtigste Werk geht auf Pauline-Marie Charicot zurück, die Gründerin der Société de la Propagation de la Foi, die 2022 selig gesprochen wurde. Paulines Spiritualität wurde zutiefst geprägt von der Herz-Jesu-Frömmigkeit. In Paray-le-Monial, das in der Nähe von Lyon liegt, trat 1673 der Herr selbst gegen die Irrlehre eines tugendstolzen und elitären Jansenismus an. Er zeigt der heiligen Margareta Maria Alacoque sein Herz, das aus Liebe zu allen, auch zu den Sündern und Fernstehenden, brennt. Und jeder solle durch Gebet und Opfer und missionarischen Einsatz etwas tun, dass die Menschen von dieser Liebe erfahren und sie beantworten. Papst Franziskus hat uns Nationaldirektoren empfangen am 3. Juni. Der hat auch darauf verwiesen, dass die Herz-Jesu-Frömmigkeit Wurzel einer neuen Form von Mission ist. Denn das, was hier entsteht, ist ein neuer Typ von Mission. Mission ist nicht eben jetzt Indoktrination, Kolonisation, Missionierung von der Hölle verfallenden Heiden, sondern es ist einfach der Versuch, die Liebe des Herzens Jesu auszubreiten. Und das geht auf Pauline-Marie Charicot zurück. Die selige Pauline-Marie Charicot wusste dann auch instinktiv, wie wichtig Sakramentalien, sakramentalische Zeichen sind, Sie wollte dann, nachdem sie schon ihr Missionswerk und den lebendigen Rosenkranz gegründet hat, noch etwas für die Arbeiterinnen und Arbeiter tun und wollte eine große Fabrik mit sozialen Arbeitsverhältnissen gründen. Dort sollten Rosenkränze, wunderbare Medaillen und andere Devotionalien produziert werden unter gerechten Verhältnissen. Dabei wird Pauline Opfer eines infamen Betruges und verliert ihr gesamtes Vermögen. Man könnte deshalb die selige Pauline Marie Charicot auch eine Märtyrin für die Volksfrömmigkeit nennen, denn sie stirbt dann 1862 völlig verarmt und von allen verlassen. Wie kommen wir also zu neuen missionarischen Aufbrüchen? Die Volksfrömmigkeit ist ein wichtiges, ja das wichtigste Hilfsmittel. Das Christentum war niemals eine Religion der kalten Intellektualität. Unsere prall gefüllten theologischen Bibliotheken sind notwendig, aber sie bekehren niemanden. Damit Mission als Erweckung des Glaubens gelingen kann, braucht es Atmosphäre, Sinnlichkeit, Kindlichkeit, Emotionen, die Erfahrungen von Heilung und Trost, die Gefühle von Gemeinschaft und geistiger Beheimatung. Missionarischer Aufbruch beginnt dort, wo ein Herz sich so weit öffnet, dass Gottes Geist es berühren und führen kann. Die Volksfrömmigkeit hat ein reiches Angebot, um eine solche Gottesberührung zu ermöglichen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Mission braucht Volksfrömmigkeit, so stand es über dieser Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Und wir hörten einen Vortrag des Zisterziensers Professor Dr. Karl Wallner aus dem Stift Heiligenkreuz in Österreich. Karl Wallner ist Nationaldirektor des päpstlichen Missionswerkes Missio in Österreich. Gehalten hat Pater Karl Wallner diesen Vortrag »Mission braucht Volksfrömmigkeit« im Jahr 2023 in Rom. Versteht sich von selbst, dass wir das in Kürze in unserer Mediathek auch zum Nachhören haben. Schauen Sie auf horeb.org unseren Internetauftritt. Folgen Sie Radio Horeb auch in den sozialen Netzwerken von Facebook bis Instagram. Liken Sie unsere Beiträge, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Machen Sie Menschen in Ihrer Umgebung auf Radio Horeb aufmerksam. Diese besondere Form des Lebens mit Gott. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, dass Sie durch Ihr Gebet und Ihre Spende unsere Arbeit möglich machen. Wie Sie wissen, materiell finanzieren wir uns ausschließlich durch die Spenden unserer Hörerinnen und Hörer, also von Ihnen. Sie machen das Ganze möglich, diese Radio- und Gebetsgemeinschaft des Radios. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Es geht weiter mit Papst Benedikts Gedanken aus seinen Jesusbüchern Jesus von Nazareth, die Passion Christi. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen.